weiß keiner bei Rauchen, ne? Dann
doch, kommen wir kannst
als,
du auch.
Dann das kommen macht, wir als Helmut Schmidt rüber oder sowas.
Das macht ja nichts. Hört ja keiner, wer da raucht. Herzlich willkommen, ich bin Nick und das hier ist der Erzählmo-Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen unterhalte. Mein heutiger Gast ist Barmann, ein echter Whisky-Nerd und ein wahrer Geschichtenerzähler. Leider hatte ich den Rekorder nicht von Anfang an laufen, sodass nicht alle Geschichten des Nachmittags auf der SD-Karte landeten. Aber auch so bekommt ihr genug im Gespräch zu hören und es bleibt euch ja die Möglichkeit eines Barbesuchs, denn Ralf ist ein echter Gastgeber. Und nun viel Spaß mit unserem Gespräch. Ich sitze hier im Nauwieser Viertel in Saarbrücken in einer wunderschönen Bar, die mir vor ein paar Monaten das erste Mal aufgefallen ist, als ich hier spazieren gegangen bin abends zum irgendwas trinken, bin ich hier drinnen gelandet und habe dann festgestellt, dass es eine Whisky-Bar ist. Seitdem war ich dann noch ein paar Mal hier, habe auch Bekannte mitgebracht, die jedes Mal schwer überrascht waren von dem Laden und dachte mir dann irgendwann mal, das wäre doch eine gute Gelegenheit, sich mal mit dem Menschen zu unterhalten, der hinter dieser Bar steckt, denn hier steckt eine Menge drinne. Hallo Ralf.
Servus.
Erstmal Dankeschön, dass du mich hier in der Bar empfängst. Eine Bar, wie kommt man denn zu einer Bar?
Gut, ich bin in der Gastronomie geboren, habe jahrelang als Koch gearbeitet und irgendwann keinerlei Lust mehr auf gefliesste Räume und helles Licht gehabt und mehr Gästekontakt.
Okay.
Und da ich ganz, ganz viel in der Patisserie gearbeitet habe, heißt mit vielen Farben, mit Süßen, auch mit Alkoholika, Spirituosen etc., hat sich der Ausflug an die Bar eigentlich angeboten, weil du kannst dort auch wieder kreativ sein. Der Unterschied zur Küche ist halt, du, wenn du Scheiße gebaut hast, hast du in 2 Minuten was Neues, funktioniert in der Küche nicht. Und du hast die direkte Resonanz des Gastes, hast du in der Küche auch nicht.
Und das war für dich gleich klar, dass das eine Bar sein muss? Also hätte nicht jetzt irgendeine Eckkneipe sein können?
Nee, ich wollte schon, mir ging es immer um die Kreativität und in der Eckkneipe bin ich nicht sonderlich kreativ.
Das heißt, eine Kreativität, ich meine, in der Einrichtung sieht man sie ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, was das hier ist. Man nennt es Steampunk.
Na, es ist eine Mischung zwischen Steampunk und Shabby, weil die Bänke und so weiter ist ja altes Holz. Also Steampunk und Shabby, aber nicht... Dieses Steampunk ganz oft bei, die Auswahl der Bilder war relativ schwierig, weil Steampunk ganz oft mit Waffen zu tun hat, ein Stück weit gefährlich wirken sollen. Ich versuche in die Steampunk-Richtung zu gehen, die eher, sag mal, das Mechanische hat, aber von den Bildern her auch ein bisschen Romantik oder sonst was hat. Also nicht diese Riesenwaffen und alles, was irgendwie Aggression ausstrahlt, habe ich rausgenommen. Und das ist recht schwierig, weil die meisten Steampunk, wenn du Fotos oder sowas siehst, sind immer bewaffnet. Mit irgendwelchen skurrilen Dingen und maschinell im Sinne von Kriegsmaschinen. Und mir ging es halt mehr darum, so dass dieser Zauber von dieser Denkensweise des Steampunks. Steampunk ist ja, was dann dem Konzept hier wiederum unterliegt, der Vater des Steampunks ist Jules Verne. Der wird als solches angesehen. Steampunk ist ja das, wie man sich vor 100 Jahren die zukünftige Welt vorgestellt hat. Wo wir jetzt gerade sitzen, hast du zum Beispiel eine Schokoladenfabrik, wie die sich vor 100 Jahren das vorgestellt hat, wie die Leute über Wasser laufen, wie sie Strafzettel in der Luft kriegen, weil sie durch die Luft fliegen. Und sowas finde ich schön. Das Aggressive daran mag ich nicht und das da soll auch kein aggressiver Ort sein.
Seit wann betreibst du die Bar?
Jetzt seit knapp über 2 Jahren, im Mai waren es 2 Jahre.
Und wenn, wie gesagt, ich habe ja eben schon erzählt, dass du eine Whisky-Karte hast und die ist ja grenzenlos gefühlt. Also du hast, glaube ich, alle Kontinente mit Whisky-Sorten dabei.
Ja.
War von Anfang an klar, dass Whisky da drin vorkommen soll in der Kneipe? Also dass das so das Hauptaugenmerk ist?
Es ging nicht nur um Whisky, es ging darum, wenn wir wieder auf Jules Verne kommen, gibt es ein Buch, das ist die 80 Tage um die Welt. Und genau dieses Buch repräsentiert der Rückschrank. Das heißt, ich habe Whisky, ich habe aber genauso ein immer mehr ausuferndes Rumportfolio. Whisky ist das, was momentan seit vielen Jahren ein gewisser Hype ist. Aber momentan konzentriere ich mich tatsächlich mehr auf Rum, weil das die kommende Spirituose ist. Und bei Whisky hast du momentan das Problem, dass Preis-Leistung nicht mehr ganz so stimmt. Also die verlangen mittlerweile ein bisschen viel Geld rum, stimmt das noch?
Okay. Wenn man Whisky anbietet, wie du das tust, ich meine, dann muss man ja auch irgendeine Ahnung haben davon. Also das hat man ja nicht, das tut man sich ja nicht aus den Fingern saugen. Wie bist du denn zum Whisky gekommen?
Ich bin in der Gastronomie geboren. Whisky, mein ersten Whisky, das war ein Glenmorangie 10 Years, weiß ich noch, durfte ich mit 15 trinken. und bin dann durch die Gastro, hat mich das immer interessiert. A, wie man es herstellt, aber was mich noch viel mehr interessiert hat, war irgendwann die Geschichten hinten dran, weil die fast sehr faszinierend sind. Und ein Stück weit, wenn du was trinkst und weißt, welches Herzblut da dahinter steht, ist das nochmal was ganz anderes. Es gibt ja auch einen anderen Geschmack im Kopf. Und das ist das, was mich immer interessiert hat. Bin dann, wie gesagt, nach dem Kochen, wo ich mich entschlossen habe, ich gehe in eine Bar, bin ich auch auf eine entsprechende Schule gegangen, habe also meinen Barmixer, einen Barmeister gemacht, wo man unglaublich viel Wissen dann angeeignet, sich selbst aneignet, auch noch danach, wie was zusammenhängt, wie es entsteht. Und ich finde diese ganze Faszination, nicht nur das Trinken, sondern was drumherum dazugehört, finde ich unheimlich schön.
Diese Ausbildung, ist das auch so 3,5 Jahre klassisch oder?
Nee, du hast, um dort auf die Schule zu gehen, musst du 5 Jahre in der Bar gewesen sein. Du brauchst eine abgeschlossene Berufsausbildung im Hotelfach. Also schon in deiner Ausbildung lernst du ja ganz viel über ganz normale Getränke, jetzt von Wasser, Aufgussgetränke, Wein etc. Dieses Grundwissen musst du haben, auch ein anderes Grundwissen, schon damit umgegangen zu sein, und dann geht das 14 Tage intensiv und dann nochmal 5 Wochen. Ist eine IHK-Prüfung mit Abschluss allem drum und dran und ja, ohne Vorkenntnis gar keine Chance.
Wie sehen da die Berufschancen in dem Bereich aus? Also wenn ich jetzt nur die Ausbildung machen würde und würde jetzt nicht sagen, ich mache meine eigene Bar.
Es gibt Quereinsteiger, weil die machen auch so Anfängerkurse. Da, wo ich war, die fangen zum Beispiel, machen die Crashkurse von 3 Wochen und setzen die Leute dann auf die AIDA. Das heißt, die werden geschult, speziell nur was AIDA-Anforderung ist. Dort kann ich dann im Laufe der Zeit kann ich ja weiterentwickeln. Die Chancen insgesamt im Hotelfach, wer aus dem deutschsprachigen Raum kommt, hat weltweit Chancen. Egal ob aus Deutschland, Österreich oder Schweiz, wenn du heute Hotels siehst, die Leitungen von Rezeption über Hotelleitung, über Küche, über Service, alles deutschsprachig, weltweit in den besten Hotels, alles deutschsprachig, komplett.
Okay. Du hast, wie gesagt, die Ausbildung gemacht und dann hast du dir das, wie hast du dir die Karte zusammengestellt, also hast du dir...
Na, ich habe erst mal angefangen, ich hab das ja schon vor längerem gemacht, ich habe gar keinen eigenen Laden gewollt ursprünglich. Weil ich habe Läden gebaut, habe Leute geschult, habe Cocktailbars gebaut, habe dort Industrieverbindungen hergestellt, habe dort beraten, selber immer wieder dazugelernt und kam dann irgendwann vor 7 Jahren wie die Mutter zum Kind selbst zum Laden. Aus einem dummen Spruch raus. Also ich hatte einen Laden gebaut und der Inhaber, der hat das nicht fremdgesteuert, hat das nicht mehr im Griff gehabt und ging so langsam bergab. Und dann habe ich dem zum Spaß gesagt, pass mal auf, schenk mir deinen Laden und ich hole dich aus dem Pachtvertrag. Hat er gemacht, nach einem 1/2 Jahr. Und so kam ich zum Laden. Das war damals noch in Lebach. Den hatte ich selbst gebaut. Dann kamen dort irgendwann die Flüchtlinge. Und das hat dem Laden sehr geschadet, weil das im öffentlichen Ansehen hat sich keiner mehr dahin getraut. Ich hatte hier den Laden schon konzeptioniert für ein ganz anderes Konzept. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme hierher, habe dort alles ausgebaut und hier alles komplett umgebaut und dann innerhalb von 4 Monaten, ja, das Ganze, was du jetzt siehst, im Anfang eingebaut. Mittlerweile, ich baue ja immer noch.
Inwiefern baust du immer noch? Und
diese Rohre, die du hier siehst an der Wand, die sind erst 3 Monate alt oder 4 Monate alt. Den Raum unten im Keller habe ich erst letztes Jahr im Oktober eröffnet.
Das sind normale PVC-Rohre,
das
oder?
Das sind ganz normale Abflussrohre, ja. Da ist jetzt zum Beispiel, sind die aufgemacht und sind kleine Reagenzgläser drin, wo dann wiederum der Lichtschlauch durchläuft. Das Ganze in Kupfer lackiert. Wäre das Kupfer, wäre wahrscheinlich im Nauwieser Viertel schon mehrfach hier eingebrochen worden. Ja. Da wäre nichts mehr da.
Mit Sicherheit, das wäre eine Menge Geld.
Aha. Wobei in Lebach hatte ich das so gebaut, so kam ich auf die Idee damals. Dort hätte ich müssen für den Laden alle Wände und Decken aufschlitzen, um neuen Strom zu verlegen, weil es musste neuer rein. Und mit dem Inhaber habe ich damals besprochen, wir machen eine Objektlampe und sie führen da den ganzen Strom durch. Der ganze Strom dort, inklusive Steckdosen, lief alles durch diese Rohre. Hier brauche ich es jetzt nur noch für Licht und Ventilatoren und Musik.
Du hast mir eben schon erzählt, also kommen wir erstmal nochmal zum Whisky zurück, bleiben wir erstmal dort. Wie gesagt, ich hatte dir gefragt, ob du deinen Plan hattest bei der Karte, bei dem Erstellen davon.
Ja,
welche Whiskys du haben willst, welche nicht?
Ja, also ich habe mich natürlich nach dem Geschmack der Kunden gerichtet erstmal. Das heißt, du fängst mit Schottland an und nimmst Kleinigkeiten aus dem Rest der Welt. Und dann formst du dieses Portfolio anhand dessen, was das Publikum auch möchte. Natürlich führe ich auch viele Gäste zu etwas oder es kommen Gäste rein, die keine Ahnung haben, sich dafür interessieren und man führt sie dann mal ran. Passiert auch, dass ich hier Tastings habe und die Leute dann plötzlich auf Rum umschwenken. Die Karte selbst hat mit Schottland angefangen, ein bisschen was Deutsches, ein bisschen was Irisches. Mittlerweile habe ich Irland reduziert, weil Irland ist nicht so gefragt. Momentan gefragt ist Japan, wegen Whisky des Jahres, Yamazaki. Aber es bleibt, das Hauptaugenmerk bleibt tatsächlich auf Schottland und da gibt es nur die Unterscheidung zwischen entweder ganz mild oder wirklich rauchig, torfig.
Kommt der Whisky ursprünglich von dort?
Da schlagen sich die Iren und die Schotten drum, wer es zuerst war. Ähnlich wie die Polen und die Russen, wer Wodka erfunden hat.
Okay.
Aber der Ursprung liegt, ja, nennen wir es im Großraum England.
Aber es ist der gleiche Art von Whisky, was die beiden Länder haben, oder gibt es da Unterschiede?
Nee, es gibt Unterschiede. Die Schotten haben ja die Single Malts, die sie jetzt machen, heißt Gerstenmalz, weil die nichts anderes haben. So, und in der Zeit, wo die angefangen haben, Whisky zu destillieren, war Schottland in englischer Hand. Und die Engländer waren eine große Seemacht und um nicht ihre eigenen Wälder zu verlieren, haben sie in Schottland das Holz geholt. Entsprechend hatten die nicht die Möglichkeit, Holz zum Räuchern etc. zu verwenden und haben angefangen, Torf zu verwenden. Und das ist der typische Geschmack, den Whisky aus Schottland heute hat. Die Irländer haben Holz genommen. Das heißt, die sind nicht torfig, die sind nicht rauchig, gar nichts. Die sind auch dreifach destilliert. Das ist was ganz anderes. Also die sind geschmacklich mehr grasig, frisch. Und die Schotten sind halt viel kerniger. Du hast den Rauch drin, du hast teilweise Torf drin. Es gibt auch Schotten, die mittlerweile auf Torf verzichten. Aber es ist geschmacklich ein Riesenunterschied.
Und entwickelt sich der Whisky so regional dann immer weiter? Also ist in Amerika dann der Whisky nochmal komplett anders in der Herstellung oder in Japan?
Amerika ist eine ganz andere Geschichte. Amerika ist so, Mitte der 20er Jahre gab es eine Weltwirtschaftskrise. Eine ganze, ganze Menge Europäer sind nach Amerika rüber, an die Ostküste und haben sich dort, weil da dieses Gebirge ist, langsam die Küste angesiedelt und es kam ein Gesetz raus, dass, weil sie kurz vor der Hungersnot standen, weil zu viele Menschen kamen, es wurde verboten, Lebensmittel zu brennen. Und Mais war Viehfutter. Und deswegen haben die Mais gebrannt. Und die ersten, die das gebrannt haben, waren Franzosen, die Bourbonen. Deswegen nennt sich das Bourbon. Hat also mit der Vanille oder sowas gar nichts zu tun. Deswegen ist der süßer. Warum die ihr Brand Whisky genannt haben, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht jetzt dieses Wort Whisky, ob das logischerweise aus Schottland oder Irland, warum die das auch Whisky genannt haben, weil es ist eine vollkommen andere Machart. Ich denke, das liegt wohl damit, hängt damit zusammen, früher wurde was gebrannt und verzehrt. Whisky war so die erste Spirituose, die gebrannt wurde und gelagert wurde. Über Jahre in Holzfässern. Aber ja, kann ich dir echt nicht sagen, warum die das auch Whisky nennen. Es ist was ganz anderes.
Okay. Kannst du theoretisch erklären oder vielleicht auch praktisch, wie man den Whisky macht? Also wie grundsätzlich der erstmal hergestellt wird, dass ich das überhaupt erstmal so ein bisschen verstehe?
Fangen wir mal ganz, ganz einfach an. Grundsätzlich Alkoholherstellung ist nichts anderes wie Hefe bekommt Zucker und wandelt ihn in Alkohol um. So, das passiert hier bei Bier, bei Wein, bei allem. Du hast aber irgendwo eine Grenze. Die liegt bei manchen Dingen bei 17, vielleicht mal hoch bis 20-25%. Danach geht's nicht weiter. Und dann musst du destillieren. Destillieren wiederum bedeutet, du erhitzt das. Der Alkohol hat einen viel, viel niedrigeren Verdampfpunkt. Das heißt, der Alkohol steigt auf, Wasser bleibt zurück, wird kondensiert wieder und somit gewinnst du höheren Alkohol. Bei den Schotten jetzt wird Gerste angebaut. Die Gerste wird zum Melzen gebracht. Melzen heißt, die kommt in große Dahäuser. Die wird dort mit Feuchtigkeit besprüht, immer wieder gewendet, bis die keimen. Und der Melzer selbst bestimmt dann, wann genug Keimung da ist. Dann wird diese Keimung unterbrochen. Und das passiert mittels Räucherung. Da kommt das Torf oder Holz ins Spiel. Da entsteht schon der Geschmack. Und durch dieses Melzen, Malz, Zucker, logischerweise Hefe dazugesetzt und dann im Prinzip ist es wie Bier machen, nur ohne Hopfen. Und es wird später destilliert. Also grob gesagt ist destilliertes Bier, ohne Hopfen.
Okay, und woran erkennst du jetzt, was ein guter und was ein schlechter ist?
Wow. Gut und schlecht gibt es, glaube ich, so nicht. Ich versuche das immer in Richtung Preis-Leistungs-Verhältnis zu sehen. Ich habe hier auch einen Single Malt, der kostet nur 22 Euro und für den Preis ist der Hammer. Ich habe einen für 165 Euro, wo ich sage, die Erwartung, die ich für 165 Euro stelle, wird nicht erreicht. Was ist gut, was ist schlecht? Also entweder, was ich dir vorhin schon gesagt habe, gut und schlecht unterscheide ich in schmeckt mir nicht, bin bereit, dieses Geld dafür auszugeben. Das heißt, du kannst für 22 Euro schon was haben, was dir selbst schmeckt. Der Kenner sagt, okay, es hätte noch ein paar Jahre im Fass gebraucht, aber Preis-Leistung, wenn die stimmt, ist es für mich schon gut. Also gut und schlecht würde ich jetzt nicht so darstellen, dass es wirklich was Ekliges gibt. Man muss immer den Preis dazu sehen.
Okay. Das heißt, du hast diverseste Whiskys drauf und dann gibt es dann so, aber da gibt es keine Klasse, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt so die High Class, das ist die Middle Class, das ist dann die Upper Class, also irgendwie so eine Einteilung?
Das ist schon so. Ich meine, es ist, je länger etwas im Fass reift, je ausgewogener ist das Ganze, je runder ist das. Du hast einen getrunken, der hat 54% und trotzdem brennt er nicht. Hätten sie den ein paar Jahre vorher aus dem Fass geholt, hättest du jetzt noch Schmerzen.
Okay.
Ja, also logischerweise ist das dann auch teurer. Wie in einer normalen Firma, Logistikkosten kosten Geld.
Das heißt, umso länger der lagert, umso weniger brennt der nachher, oder?
Ja, weil, also erstmal fangen wir mal anders an. Die sind ja in Eichefässern, die ausgebrannt werden. Die werden deshalb ausgebrannt, dass in Eiche ist sehr viel Vanillin. Das wird gelöst, deswegen hast du immer so einen Süßton in dem Whisky drin. Mhm. So, und dieses Holz zieht hier nach und nach auch diesen Sprit raus. Heißt, ein Single Malt, wenn der ins Fass kommt, ist das nichts anderes vom Geschmack her, wie wenn du hier einen Doppelkorn trinkst. Ist also eigentlich nicht trinkbar. Schon als Kampftrinker irgendwo, ja, aber nicht möchte, als Genusstrinker. Ja. Und das Holz sorgt dafür, den Geschmack abzugeben. Also das Holz gibt ganz, ganz viel dem Whisky. Deswegen geht es auch darum, wie alt ist so ein Fass, wie oft ist es schon genutzt worden, was war vorher drin und so weiter. Und das bestimmt den Geschmack und je länger, je besser. Wobei es auch irgendwann einen Punkt gibt, wo sich nichts mehr verändert. Ja, irgendwann ist dann vorbei. Zumal du dann auch, es gibt diesen sogenannten Angel Share, das heißt, je nach Region, ob du jetzt in der Karibik mit dem Rum bist oder in Schottland, wo es halt ein bisschen kälter ist, hast du 0,5-1% Alkohol, der jedes Jahr durch dieses Fass verfliegt. Das ist der Engelsanteil. Du gehst also ganz oft so mit 70% ins Fass und bist bei 12 Jahren, bist du dann so bei zwischen 55% und 60%. Also ist da schon mal ganz viel weggegangen. Und es schmeckt runder, es wird weicher, es wird samtlicher etc. Deswegen wird ein junger Whisky, es gibt ja, die Deutschen haben das Problem, die wollen schnell Geld verdienen, hauen den nach 3 Jahren wieder aus dem Fass raus. Ja, kann schon auch Lampen mit betreiben.
Ja, in Deutschland ist die Whiskykultur eh noch relativ weiter zurück, oder? Also
nicht von den Trinkenden, von den Herstellenden.
Genau, von den Herstellern, ja.
Ja, wobei es da mittlerweile auch ein paar gibt, die witzige Sachen machen. Die destillieren nicht selbst, sondern die holen sich Fässer aus Schottland und geben die eine Nachreifung. Also setzen es mal in Kirschholz rein, um neuen Geschmack reinzukriegen. Nehmen andere Fässer. Die selbst destillieren, das ist ja etwas, stellst dir einfach vor, du fängst ein Geschäft an und frühestens in 12 Jahren verdienst du Geld. Früher in Schottland hat das ja so angefangen, dass die Bauern aus ihren Abfallprodukten was gebrannt haben für sich und die Nachbarschaft. Und das wurde dann, wenn sie gut waren, auch verkauft. Und dann wurde sowas größer. Hier fängst du mit etwas an und verdienst erstmal kein Geld. Die hatten ja eine Basis, wo sie Geld verdient haben. Die haben schon gelebt. Das war ein Zusatz. Du kannst nicht einfach eine Destille aufmachen und ja, dann brauchst du erstmal viel Atem.
Wie ist das in Deutschland? Also dieses Verständnis für Whisky oder diese Leidenschaft für Whisky gibt es ja noch nicht so lange, oder?
Fangen wir mal woanders an. Single Malt ist etwas, was jeder denkt, das wäre uralt. Es ist uralt. Es gibt Single Malt Whisky schon sehr lange. Aber verkauft auf den offenen Markt, wenn es erst seit 1963. Mhm. Vorher warst du in der Destille und hast dort einen Single Malt bekommen. Weil die meisten Destillen machen für die ganzen Blendeds. Johnny Walker, Ballantines, diesen Kram machen die schon ihr Hauptgeschäft. Also der Anteil heute weltweit von Single Malts zu Whisky, was sie herstellen, liegt unter 5%. So, und irgendwann wächst da so ein Bewusstsein für Exklusivität. Sag mal, es gibt Whiskys, die kaufen die Leute als Mitbringsel, klassisch, weil sie jeder kennt, im Duty Free, um jemandem eine Freude zu machen. Wie der schmeckt, ist mir gerade egal. Und dieses Bewusstsein für Whisky gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, an was es hängt, aber so seit 10, 15 Jahren hat es einen größeren Hype. Also auch junge Leute interessieren sich dafür. Es ist nicht mehr wie Cognac so die Spirituose der alten Menschen, sondern auch für junge Menschen. Das hat natürlich zu Problemen geführt, weil das Problem, das es gibt, ist, wenn du einen 12-jährigen Whisky hast, wo die 12 draufsteht, bedeutet das nicht, dass er 12 Jahre alt ist, sondern das Jüngste ist 12 Jahre alt. Die werden aufgefüllt von weiter wesentlich älteren Whiskys, damit die immer den gleichen Geschmack haben. Und diese älteren Whiskys werden immer rarer. Deswegen fallen diese 10er, 12er, 15er langsam aber sicher weg.
Die werden aufgefüllt von älteren. Mhm.
Damit der Geschmack gleich bleibt.
Das heißt, den älteren Whisky schüttest du dann nochmal in das Fass von dem jüngeren Whisky, oder?
Nicht ins Fass. Es gibt tatsächlich, bei einem Wein gibt es ja ein Cuvée. Ja, wo man aus verschiedenen Weinen was macht. Beim Champagner ist das so. Und so wird das beim Whisky auch gemacht, in einem großen Bottich werden, weil jedes Fass ist ja individuell. Also wird das dann ein Batch, also viele verschiedene Fässer werden zusammengekippt und dann wird der Geschmack kreiert. Dass der immer gleich ist. Lagerwohl in 16, schmeckt seit 30 Jahren gleich. davon geht man jetzt ein bisschen ab, muss man abgehen, weil das von oben aufzufüllende ist halt nicht mehr so viel da. Deswegen geht man heute hin, gibt den Dinger Namen, füllt schon Achtjährige ab oder aber macht viele Distillers Edition. Das ist sowas wie ein Jahrgangswein. Das heißt, da steht dann drauf, wann ist ein Fass gekommen, wann ist rausgekommen. Dann darf das individuell von Jahr zu Jahr verschieden schmecken, was ich auch interessanter finde, wie seit 30 Jahren gleichbleibenden Geschmack. Also ähnlich wie Wein geht man jetzt hin und versucht, individuellere Dinge zu machen, aber auch aus der Not heraus, weil es gibt nicht mehr so viel zum Nachfüllen.
Okay. Und wie ist das jetzt in Deutschland? Also ich glaube, du hast auf der Karte 2, 3, 4 Whiskys mit deutschen Emblem vorne dran. Wie ist das so dann grundsätzlich aufgestellt? Also kommt dann jetzt was dann in den nächsten Jahren oder wird das also bei diesen 3, 4, 5 üblichen bleiben?
Da entsteht vieles. Also erstmal zum Beispiel Tannenzäpfel als Bier kennst du. Mhm. Die brauen ja schon mal Bier und das destillieren sie im Groben. Jetzt in Whisky um, das heißt, sie haben schon mal einen Background, die müssen nicht davon leben, die haben Zeit. Nur haben die angefangen, haben auch schon mal einen 3-Jährigen rausgeben, jetzt einen 5er, wollen jetzt einen 12er rausgeben, die haben Zeit. Wenn du und ich jetzt eine Destillerie gründen, müssen wir uns für 12 Jahre noch einen Job suchen.
Ja.
Das machen auch manche. Es entsteht gerade eine Destille an der Nordsee, weil die wollen, du merkst bei schottischen Whiskys, die am Strand produziert werden, hast du so ein Salzaroma drin, das wollen die auch. Es gibt Destillen, es gibt eine, die schmeißen ihre Whiskyflaschen ein halbes Jahr in die Nordsee rein. Dann haben die so Muschelkalk drumherum und der Kork ist ja nun mal nach beiden Seiten, da ist Naturprodukt, ist durchlässig. Und da hast du dann so ein Salzaroma. Ich habe den probiert, hat leider auch Fischaroma und das will ich wirklich nicht wissen. Nee. Also es ist momentan viel am Experimentieren, aber du brauchst jemand mit Leidenschaft und Geld oder Sponsoren. Und da wir mit schottischem Whisky, mit anderen Whiskys aus anderen Ländern schon beseelt sind, hat es der deutsche Markt dann nicht unbedingt einfach. Weil die leben ja alle davon, weil sie international bekannt sind. Versuch mal als deutscher Whisky international bekannt zu werden. Das ist beim Gin gelungen, aber im Whisky dauert das noch ein bisschen.
Wie hältst du dich da auf dem Laufenden, was die ganzen Sachen so angeht?
Ah, mit Leuten, die selber Spaß dran haben. Also ich habe viele Gäste, die sich damit auskennen. Für mich auch interessant, ich habe Gäste, die fliegen jetzt nach Eila und bringen mir zum Beispiel Whisky mit, den es nicht im Handel gibt. Das finde ich immer besonders schön. Dann wiederum mit Leuten selbst aus der Gastronomie, die sich auch viel mit Whisky beschäftigen. Dann wiederum ganz klassisch auf Messen oder im Internet. Also alles, was irgendwie verfügbar ist. Wobei, wenn du im Internet liest, Tastings von Whiskys, das muss ich dann selber probieren. Da gibt's Sachen, schmeckt nach Fischernetz. Wer zum Geier hat schon mal ein Fischernetz gebissen? Das sind schon ein paar ziemlich verrückte Menschen unterwegs. Ja,
hast du deine Whiskys alle selber getrunken? Denn du hast ja auch drunter stehen, wie die schmecken, also in welche Richtung die ungefähr gehen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe alles, was auf der Karte ist, selbst getrunken. Teilweise falsch getrunken. Also ich habe mir zum Beispiel einen sehr, sehr torfigen Whisky gekauft. Hab den aufgemacht, morgens um 10 probiert, danach habe ich eine halbe Packung Milch gebraucht, das war einfach zu früh am Tag sowas zu probieren. Dann habe ich festgestellt, wenn ich neue Whiskys kaufe, musst du die öffnen, kannst einen Kork wieder drauf machen, lass mal noch 14 Tage stehen. Dann schmeckt der ganz anders, wie wenn du direkt öffnest. Also nicht kaufen, auf die Karte schreiben, sondern kaufen, aufmachen, ein bisschen atmen lassen, ähnlich wie ein Wein, wieder verkorken und einfach mal 14 Tage warten. Dann schmeckt der ganz anders, das habe ich müssen auch erstmal erfahren. Also der Erstgeschmack ist nie das, wie er bleibt. Alle selbst probiert. Ja, Tastings nicht alle unbedingt selbst geschrieben, weil ich das teilweise mit Gästen mache. Ich habe jetzt auch die Cocktailkarte mit dem Tasting zum Beispiel neu gemacht. Da habe ich fast 3 Monate für gebraucht, die Begriffe zu finden, die mit denen Gast auch was anfangen kann. Weil die Tastings, die du teilweise im Internet hast, wenn du die durchliest, bist du genauso schlau wie vorher.
Ich habe bei dir, also du bedienst, ich weiß gar nicht, bedienst du selber hier?
Teilweise unter der Woche. Am Wochenende bin ich beim Gast. Ich hatte das Problem, dass ich einen Mitarbeiter hatte, der die Theke komplett beherrscht hat. Der ist leider gestorben. Hab jetzt jemand Neues, den ich einarbeite und dann bin ich wieder mehr beim Gast. Ich war jetzt das letzte halbe Jahr sehr viel hinter der Theke im Background und habe weniger Kontakt gehabt, aber es ist sehr wichtig, draußen zu sein. Das hat ein bisschen gelitten, fängt jetzt wieder an.
Aber ich hatte so das Gefühl, dass deine Angestellten da durchaus kompetent sind, was das angeht. Also man konnte sie fragen und sie haben immer eine Antwort gehabt, zumindest mal.
Sag mal, die haben Spaß dran. Dabei muss ich bedenken, den ich jetzt neu habe, der ist dann in der 5-Tage-Woche da. Und Leute, die sonst so hier sind, die sind teilweise nur 1 oder 2 Tage da, haben aber so viel Spaß dran. Also es ist bei mir Pflicht, dass jeder im Dienst 2 Sachen trinkt, die er noch nicht getrunken hat. Bei mir ist Alkoholpflicht beim Arbeiten. Das ist auch cool, ne? Ja, alles. Geht's nicht.
Schöner Job.
Ja, wir gehen aber erst in die Allgemeinheit, wenn dann jemand fragt, was Mildes, was Leichtes, was Süßes, was Rauchiges, dass wir von jedem zwei, drei Sachen wissen. Das andere, das wirklich zu lernen, dass du Überblick hast, mit dem Gast wirklich loslegen kannst, brauchst du locker dreiviertel Jahr, wo du dich da intensiv mit beschäftigen musst und Spaß dran haben musst, sonst geht's nämlich nicht.
Ja, das ist aber schwierig, Personal zu finden, oder?
Ich habe jetzt einen Koch, ich war auch einer. Ideal. Köche haben auch schon mal vieles, haben immer mit Alkohol zu tun gehabt, beruflich wie privat, und sind kreative Menschen, und was ja dann wieder den Cocktailbereich betrifft, und haben auch einen gewissen Gaumen für Geschmäcker.
Was hast du so an sich für ein Publikum? Also
ganz, 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 ganz unterschiedlich. Also du hast hier von 18 bis 70 alles. Menschen, die reinkommen, zum Beispiel sind zwei Jungs reingekommen, T-Shirt, Pullover drüber, Kapuzenkappe, wo du denkst, wow, sind die hier richtig, haben fünf der teuersten Whiskys getrunken, den sechsten habe ich dann ausgegeben, mich dazugesetzt und haben gesagt, ja, sie waren gerade auf dem Whisky-Trail, du siehst hier nicht jemanden an, welche Ahnung er hat, wer er ist oder sonst was. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe hier eine Metalband, ich habe hier Steampunk-Leute, ich habe hier den Maurer und den Arbeitslosen, alles Mögliche. Mir ist wichtig, dass nicht wer jemand ist, sondern dass es hier einfach eine schöne, ruhige Atmosphäre ist. Kein Partyladen. Und ansonsten ist mir eigentlich egal, wer was ist. Er muss nur sympathisch sein.
Wir haben ja vor uns diese Modelle uns angeschaut, die du in den Modellkasten hast. Diese,
die Tanzäpfle-Geschichten.
Genau, diese, die aus Folie gebastelt werden von den Gästen. Hm? Hast du noch mehr solche kruten Ideen? Also
sag mal, ich habe jetzt mit einer Autorin gesprochen, die hat ein Cover für ihr Buch, da geht es um Atlantis, wo irgendwelche Taucher Atlantis entdecken, was ja ein Stück mit Jules Verne zu tun hat. Sie hat mich jetzt mit dem Grafiker verbunden und der macht mir jetzt im Flur diese ganze Scheibe mit diesem Bildcover rein. Es gibt Gäste, die haben Ideen, bringen was vorbei. Jetzt bringt mir einer zum Beispiel so seltsame Leuchten vorbei, die hier reinpassen würden. Die machen sich tatsächlich Gedanken mitzugestalten und haben da Spaß dran. Jetzt nicht jeder, aber es sind einige, die haben da richtig Spaß dran.
Ja, die Kneipe ist aber auch straight in dem Stil gehalten, ne? Also egal, ja, wohin man schaut.
Ne? Ich bin vollkommen zeitlos hier drin.
Das stimmt.
Kommen auch Ideen von Gästen und ja, Wünsche, und manche sind umsetzbar, manche eben nicht. Es ist ein bisschen bei, sag mal, Stammgäste, es ist was Familiäres hier drin. Ich habe zum Beispiel auch Gäste, das wird gar keine Gastronom zulassen normalerweise. Ich habe einen Gast, der hat hier noch nie bezahlt. Der hat deshalb nie bezahlt, weil er immer was mitbringt zum Probieren und ich trinke mit. Okay. Also der kommt immer hierher, um mit mir Dinge zu testen etc. pp. Und er hat noch nie bezahlt, weil das, was ich habe, kennt er schon. Und er bringt neue Sachen und dann hole ich mal was davon. Und ja, es ist ja ein bisschen Familienverhältnis hier.
Aber du hast ja eben schon mal ganz am Anfang durchklingen lassen, Whisky ist so das eine, aber dass du neuerdings so ein bisschen in die Richtung rumgehst. Hm? Ist das jetzt so aus dem persönlichen Interesse heraus oder hast du so das Gefühl, das ist jetzt so der nächste heiße Scheiß?
Beides. Zum einen mag ich selbst rum. Zum zweiten ist rum momentan in der Preis-Leistung richtig gut. Zum dritten ist es für mich auch die kommende Spirituose. Etwas, so habe ich mich vorhin auf Deutschland angesprochen, und Whisky. Whisky hat gesetzliche Grundlagen, rum nicht. Rum hat gar keine Grundlagen, es gibt keine Gesetze für Rum. Und es fangen ganz viele in Deutschland jetzt an, Rum herzustellen. Rum aus Deutschland konnte früher zum Backen verwenden. Die gehen jetzt hin, holen zum Beispiel Melasse und setzen selbst Rum an. Oder die holen fertige Rumsorten, verblenden die, machen eine Nachreifung in Fässern etc. Rum kannst du schneller zum Ergebnis kommen. Und es gibt einige in Deutschland, die jetzt mit Rum anfangen, weil Rum hat ein ganz breites Spektrum. Du bist von süß bis leicht sprittig bis herb, du kannst fast alles machen. Und das ist etwas, was, Rum ist etwas, was zum Beispiel Whisky, gibt es wenig Frauen, die das trinken. Rum trinken auch viele Frauen. Mhm. Du hast ein breiteres Spektrum.
Du hast gerade gesagt, das ist, wie hast du dich ausgedrückt, gesetzesfreier irgendwie, der Rum.
Ja, es gibt keine. Für Whisky gibt es genaue, schottischer Whisky ist gesetzliche Bestimmung, muss 3 Jahre und 1 Tag auf schottischem Boden in Eichefässern gelagert sein, muss aus Gerste sein etc. pp. In anderen Ländern andere Gesetze. Rum gibt es überhaupt keine Gesetze. Also gar nichts. Das Einzige, was es gibt, es muss aus Zuckerrohr sein. Ich habe hier einen Brandler, der darf sich nicht Rum nennen, der kommt aus der Schweiz, weil das ein Zuckerrübenbrand ist. Er wird aus Zuckerrohr hergestellt. Rum wird ja R-U-M oder R-H-U-M geschrieben. Der RHOM kommt von ehemalig französisch besetzten Inseln, der wird aus dem ganzen Zuckerrohr gemacht. Alle anderen werden aus Melasse gemacht. Melasse ist also Zuckerrohr, Zucker gewinnen und aus dem Babaratsch, was übrig bleibt, wird dann der Rum gemacht. Du kannst den verblenden, fast jeder Rum ist geblendet. Beim Single Malt muss der...
Was heißt geblendet?
Vermischt mit anderen Dingen, okay. Also mit anderen Rumsorten. Du kannst deinen Geschmack kreieren und das kannst du machen, wo immer du willst. Also der drittmeistverkaufte Rum der Welt kommt aus Indien.
Aber du bist auch ein Purtrinker beim Rum, ne?
Definitiv.
Ja, man kennt es ja normalerweise, gibt es ja immer Cola mit irgendwas rum.
Ja gut, das ist von früher. Da, ich meine, du musst mal so sehen, früher gab es keinen Rum, den du pur trinken konntest. Die ganze Rumgeschichte ist ja in Cocktails aufgekommen nach der Prohibition. In Amerika ist die Prohibition und bis dorthin gab es in Amerika Whisky und Gin, Feierabend. Wodka wollten sie nicht, schmeckt nach nichts. Durch die Prohibition sind die ganzen Barkeeper in die Welt. So kamen die Cocktails nach Europa auf Kreuzfahrtschiffe und wie die Prohibition vorbei war, kamen wieder sehr viele zurück und dann entstanden die sogenannten Tiki-Bars, so bunt mit Hawaii und Gedöns. Und die haben halt in ihren Ausflügen um die Welt Rum kennengelernt und der Rum war so lecker, dass du tierisch viel Saft und Sirup drunter machen musst, dass du trinken konntest. Aber es war halt was anderes wie Whisky. Und erst Jahre später haben die angefangen, mal Rum auszubauen, mal was Schönes zu machen. Das gab es zwar schon immer auf den Inseln, aber nicht auf dem Weltmarkt. Mittlerweile wird ein Rum ausgebaut wie Whisky auch. Nur, dass der es einfacher hat. Wenn du in Schottland bist, von den Temperaturen her, es ist kalt, es ist feucht. In der Karibik mit hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze. Also ein Rum ist 3 bis 4 Mal so schnell fertig und gereift wie jetzt ein Whisky in Schottland. Bin ich viel schneller beim Ergebnis. Und es gibt keine gesetzlichen Verbindungen, wo der gelagert sein muss, wie der hergestellt wird. Deswegen kannst du dir fertigen Rum kaufen, kannst den verblenden mit anderen Rumsorten und deinen eigenen rausgeben. Oder es gibt so einen total Verrückten, der ist in Frankreich, der gibt jedes Jahr ein Fass rauchigen Rum raus. Und der ist letztes Jahr hingegangen, hat aus Barbados einen 12-jährigen Rum geholt, hat den in den Cognac-Fass, hat dasselbe, also genauso ein Cognac-Fass, ein leeres genommen, hat das 3 Monate in eine Wursträucherei offen reingestellt. Und danach sein Rum für 2-3 Monate rein. Dann hast du plötzlich einen rauchigen Rum, der schmeckt aber nicht wie ein Whisky, sondern ein bisschen wie wenn du, Schwarzwälder Schinken mit Rum essen würdest.
Klingt nach einer ziemlichen Spielwiese, was Rum angeht, oder? Dass man im Moment recht viel experimentieren kann dann.
Bin ich viel freier und trotzdem nachhaltig. Ich meine, das ist vielleicht für manche dann verschneiden, sowas klingt für manche negativ, aber wenn ich einen geilen Geschmack rauskriege, warum denn nicht? Champagner ist auch ein Verschnitt. Hat noch keiner gemeckert.
Ja, wenn man trinkt. So den Rum, aber den hast du relativ wenig, ne? Aktuell?
Nee, ich bin mittlerweile, ich zähle das nie durch, aber ich dürfte so bei 60.
Echt?
Sein, ja.
Das muss ja fälschern, mir vorbeigegangen sein.
Ich habe ja Karte hier. Also das ändert sich auch ständig. Weil ich so Single-Cask-Abfüllungen habe. Das heißt, wenn das kommt aus einem Fass, wenn der weg ist, ist er halt weg. Also da sind jetzt die Rumsorten, die man pur trinken kann, ohne die man noch vermischen muss mit irgendetwas. Das sind schon eine ganze Menge, also die 2 Seiten hier.
Okay. Und dann hast du noch Gin.
Gin, ja, habe ich. Reduziere ich aber gerade ein bisschen. Ich habe ja das Problem, auch wenn das arrogant wirkt, mein Rückschrank ist voll. Wenn ich Rum ausbaue, muss ich irgendwas rausschmeißen.
Ja gut, wenn du die ganzen Sachen lagern musst.
Ja, das muss ja irgendwo auch präsentiert werden. Und Gin, ich habe schon als Kind gerne Gin getrunken. Als Kind, okay, als Jugendliche. Als Kind ist ein bisschen übertrieben. Ne? Damals gab es halt Gordons, Beef Eater und später kam Bombay. Und das sind ehrliche Gins, also zumindest mal Beef Eater. Und heute, für mich ist Gin immer noch ein Wacholdergetränk, wo halt auch mal herkommt. Heute ist Flavored Wodka schon Gin. Du hast heute Gin-Sorten, die kosten 0,5er Fläschchen, kostet mehr wie ein 12-jähriger Whisky. Ist aber in 2 Tagen hergestellt, musste ich nicht 12 Jahre vors Fass setzen. Es gibt gute Gin-Sorten, aber es gibt auch viele, wo jeder stempelt gerade einen Gin aus dem Boden und versucht schnell Geld zu verdienen. Und diese Preis-Leistung stimmt da schon lange nicht mehr. Da gibt es einige Gin-Sorten, die sind sehr, sehr gut, aber es kann nicht sein, dass wirklich in jedem Haus, jeden Tag kommen 5 neue Gins auf den Weltmarkt. Das ist irgendwann übersättigt. Vor allem früher war das ein herbes Getränk. Heute gibt es welche, die schmecken nach roter Grütze. Ist jetzt einer rausgekommen, der ist speziell für Ladies, der ist pinkfarben und schmeckt nach Himbeeren. Da hat nichts mehr mit Gin zu tun für mich. Gin ist ein ehrliches Getränk und momentan ist das Parfum mit Tonic. Und dann kommt die gibt es da so verrückte Menschen, die dann meinen, hier mir die Frage gestellt worden, können Sie mir die Gurke bitte anbraten, bevor Sie einen Gin machen? Er sagt, nee, sorry, alles gut. Das Ding ist 98% Wasser, brate ich nicht. Also das ist ein Hype, der ein bisschen überzogen ist. Also ich will nicht gegen Gin sprechen, nur aus dem, was da gerade draus gemacht wird.
Du wirkst aber sehr so authentisch, als legst du ein bisschen Wert darauf, dass das ein bisschen traditionell ist.
Bei mir gibt es Gin mit einem großen Eiswürfel und Tonic, Punkt. Und nicht irgendwelche Kräuterchen rein, fragen sie, oh, könnte ich da gerösteten Rosmarin und Thymian? Nee, Gin hat schon Geschmack, warum will ich dem anderen geben? War einer da, das war ein Vertreter von Milka, der wollte unbedingt da mehrere Sachen noch drin haben, Thymian, Rosmarin und vielleicht noch ein bisschen Limette. Dann sagt er, du, ich gehe ja nicht zu dir und hol mir eine Tafel Milka, mach Senf und Ketchup drauf, das anders schmeckt, ich esse die, wie die ist. Bei mir gibt es also Gurke zum Hendrix, weil es da drin ist, da sind Gurkenextrakte und alles andere. Gibt es ganz puristisch, den Gin, dein Tonic, Eiswürfel, Feierabend.
Aber du hast das auch beim Whisky scheinbar, dieses authentische, dieses,
dass du da puristisch, so wie es ist. Ich verkaufe das Produkt, wie es ist.
Gibt es auch gewisse Brennereien? Nennt man das dann Brennereien bei Whisky?
Destille, ja, im Prinzip ja.
Die dich ansprechen, deren Geschichte dich interessiert? Wo du sagst, bei diesem Laden, das ist so besonders.
Zweierlei. Also, ich habe vorhin schon gesagt, Preis-Leistung. Eine meiner Lieblingsdestillen für mich ist auf Eiler, ist Kau Eiler, weil die sind nicht so bekannt. Ich mag das aber persönlicher Geschmack. Ich mag immer so leichtes Salzaroma drin. Und die sind halt vernünftig noch im Preis-Leistung. Geschichten, da gibt es so viele, die sind so skurril, vor allem alte Geschichten. Deswegen muss einem der Whisky nicht unbedingt schmecken. Aber es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, da hat eine Dame auf dem Bauernhof, weil die Jungs immer auf dem Acker waren, hat sich um die Destillation gekümmert und die haben halt irgendwann richtig Geld verdient mit Whisky und keine war angemeldet, waren alle Schwarzbrenner. Und die hat auf dem Hügel ihren Bauernhof gehabt und hat schon gesehen, wer kommt. Und wenn die gesehen hat, Zollamt kommt, hat die erstmal ein Fähnchen gehisst, damit die umliegenden Nachbarn wussten, schnell weg mit dem Zeug. Und sie hat in ihrer Scheune eine Bäckerei eingerichtet und hatte ganz oben Brote drin, die waren steinhart, die waren nur Deko. Und da im Bauernhof sowieso immer Brot gebacken hast für deine Leute, waren unten frische. Und der Gärbottich, der ja wirklich so einen Schaum oben drauf hatte, da hat dann, wenn die gekommen, hat die ihr Mehl drüber geschmissen. Dann konntest du das Zeug natürlich danach wegschmeißen, aber offiziell hatte die eine Bäckerei. Das ist Cadu, der Whisky. Die hat eine Bäckerei betrieben, hat so mit ihren Whisky getarnt. Dann gab es einen, da hat das ganze Dorf schwarz gebrannt und der Ägidie des Pfarrers. Weil die haben dem die Kirche gebaut, dem in den Keller unten rein, die Kirche draufgesetzt. Offiziell war da kein Keller, die musste es mit 4 Mann den Altar wegschieben und dann bist du runter in den Keller gekommen. Selbst wenn der Zoll das gewusst hätte, hätte er die heilige Stätte nicht entweit in den Altar verschoben.
Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Ja, die war nicht dumm damals. Ich finde das eigentlich, so Geschichten gefallen mir ganz gut. Und das hat aber jetzt nicht unbedingt, das ist die Geschichte, das hat für mich jetzt nichts mit Geschmack vom Whisky zu tun.
Nein, aber es ist ja so, dass man manchmal dann so ein bisschen mehr Berührungspunkte mit dem Whisky bekommt, als wenn man sich den halt irgendwie im Internet bestellt und dann gar nichts dazu weiß oder einfach nur weiß, dass, keine Ahnung, in irgendeinem Glaskonstrukt braut da einer den Whisky vor sich oder brennt den Whisky vor sich hin.
Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also was ich vorhin schon gesagt habe, was nützt mir die schönste und tollste Destillerie? Mich interessiert ja, ob es mir schmeckt. Ob das jetzt, es gibt zum Beispiel eine Destille, die ist fast stillgelegt, die wird von einer Nachbardestille, die Mitarbeiter betreiben die so ein bisschen nebenbei. Ja. Mir muss es schmecken. Wenn es mir schmeckt und es hat keine Story, schmeckt es trotzdem. Habe ich eine riesen Story und es schmeckt nicht, habe ich davon, habe ich eine schöne Story.
Das stimmt.
Aber das bringt nichts. Also mir geht es tatsächlich darum, dass es gut gemacht ist. Ich verkaufe ja auch Sachen, die mir nicht schmecken. Das kann mir ja nicht alles schmecken bei dem Portfolio, das ich habe. Ja. Aber es soll gut gemacht sein. Und wenn das ein ehrliches Produkt ist, ist das in Ordnung. Wenn welche hingehen und machen irgendwas Skurriles, wo vielleicht, es gibt zum Beispiel jemand, es gibt einen Cognac. Cognac wird schon seit hunderten Jahren traditionell hergestellt. Und es gab einen Mensch, der war ein Marketing oder ist ein Marketingmensch, der hat eine Cognac-Affinität gehabt. Und der ist hingegangen zu kleinen Cognac-Destillen und hat gesagt, pass auf, ich hätte gern Cognac von euch und zwar nur von dem Berg. Das kennen die nicht. Verschiedene Trauben. Und also die haben zwar nur eine Traube, aber du hast verschiedene Geschmäcker mit verschiedenen Böden. Er hat gesagt, ich hätte gern nur von diesem Hügel. Gibt dann 500 Flaschen und hat die vertrieben und hat so mit einem individuellen Geschmack auch jährlich anders gemacht. Und so kam er irgendwann zu einer großen Destille und hat sich das mal angeguckt. Und Cognac darf kein Holzton annehmen, wird für ein Jahr in ein vollkommen neues Eichefass und danach in uraltes, dass das bloß keinen Geschmack abgibt. Hat er gesagt, sag mal, traditionell kennen die das nicht anders. Er war neu. Sag, was für ein Blödsinn, riesen Logistik, bauen wir die Fässer auseinander. nehmen altes fest, machen drei Tauben raus, machen drei neue rein, können das ganze Zeit da drin lassen, müssen nicht umfüllen. Dann zum Beispiel, fast jede Spirituose wird auf Trinkstärke runter reduziert, weil die kommt mit 60% aus dem Fass, also wird die reduziert. Sie verliert natürlich durch diesen Angel Share, verliert die ja immer mehr Holzkontakt, weil es weniger wird in dem Fass. Das hat der Computer berechnet, wie viel in dem Cognac in dieser Firma Angel Share ist, wie viel verdunstet. Dann hat er die haben viele leere Fässer, Uraltfässer genommen, halb voll mit destilliertem Wasser. Nach 3 Jahren hat dieses Wasser 20% Alkohol aus dem Holz gezogen. Und per Computer steuert er jetzt tropfenweise in das Fass rein. Was Angel Share weggeht, kommt dieses Wasser dazu. Also verdünnt es schon, hat aber mehr Holzanteil, schmeckt der Cognac besser. Der hat alle Traditionen gebrochen, auf ein geiles Produkt gemacht.
Bist du jemand, der Destillerien gucken geht, also sich anschaut?
Momentan komme ich nicht dazu, ansonsten gerne ja. Vielleicht irgendwann mal wieder.
Ja, hast du mal so einen speziellen Urlaub dann gemacht, Schottland, Irland, wo du dann gesagt hast, gucke ich mir mal 2, 3 an oder so?
Ich war tatsächlich erschreckenderweise noch nie in Schottland. Ich war in der Karibik, ich war in Spanien etc., aber ich war noch nie in Schottland. Will ich schon immer hin, ich schaff's nie.
Hast du dann so einen besonderen Blick auf sowas,
wenn ja, du da vor Ort bist? Ja, ich unterhalte mich halt unglaublich gerne auch mit denen, die schon dort waren. Ich habe einige Gäste, die auf Eiler waren, die bei Lafroig waren, die mir dann halt sagen, du kommst bei Artbeck rein, das ist alles gecleant, sieht halt aus wie Louis Vuitton, ist ja auch Louis Vuitton. Und bei Lafroig gehst du rein, die Türen gehen auf und du riechst Lafroig, wie er in der Flasche schon riecht. Ja, unten aus den Kellern. Vermisse ich ein bisschen, habe ich aber zeitlich noch nicht hingekriegt. Ich partizipiere von denen, die dort waren.
Aber weil du das gerade so ansprichst, die Destillerien, sind das eigentlich noch kleine Firmen oder gehört das mittlerweile schon zu Konzernen?
Fast alles gehört zu Konzernen. Also es gibt ganz, ganz wenige, die nicht zum Konzern gehören, und zwar sehr, sehr skurril. Bowmore gehört zum Beispiel zu Suntory, das ist Japan. Wobei die Konzerne glücklicherweise hingehen und die Destillen größtenteils lassen, wie sie sind, aber um mehr Geld zu verdienen, so Besucherzentren reinbauen. Zum Beispiel Diageo ist die weltgrößte spirituosenherstellende Firma. Da gehört Glenmorangie, da gehört Talisker, einige Destillen dazu, und die Besucherzentren sind alle gleich. Egal, wo du hinkommst, die werden nebendran gebaut. Die verdienen jetzt mit dem Tourismus noch zusätzlich Geld. Haben natürlich auch dafür gesorgt, dass der Whisky bekannter wird und auch einer breiten Öffentlichkeit bekannter wird. An den Destillen selbst ändern die selten was. Die gehen auch, eventuell kaufen die noch Brennblasen dazu und modernisieren ein paar Sachen. Aber die Mitarbeiter bleiben. Das ist so traditionsbewusst, da kannst du nicht einfach was ändern. Sagen, pass auf, ihr kriegt jetzt einen neuen Chef und neue Brennblasen. So einfach ist das nicht.
Also, ja gut, bei Brauereien konnte man das ja sehen. Dann hat die eine den anderen übernommen und dann war die andere weg. So läuft das dann beim Whisky nicht?
Die sammeln, das ist mehr wie eine Perlenkette. Die sammeln Perlen. Die fassen das nicht zusammen. Die lassen das einzeln stehen, gehen natürlich dann auch hin wie Diageo und geben dann diese Classics of Malls raus. Das ist ein Brettchen mit 6 verschiedenen Destillen. Die sind halt anders im Marketing. Logischerweise, wenn du eine kleine Destille bist, die sorgen auch dafür, dass du vielleicht mal größer wirst. Es werden momentan durch das, dass der Hype anhält, auch wieder Uralt-Destillerien wieder zum Leben belebt. Zum Leben belebt, ist auch tolles Deutsch, ne? Wiederbelebt, und da passiert schon viel, aber von der Tradition der Herstellung verändert sich nicht viel. Weil die sind ja so verrückt, wenn du eine Brennblase hast und die hat irgendwo eine Delle, schmeckt der Whisky angeblich anders. Da schmecken die.
Okay.
Und wenn jetzt eine neue Brennblase daneben stellt, schmeckt der tatsächlich anders. Also lassen die, wie es ist, die bauen mal noch ein bisschen aus, aber die Traditionen bleiben dort. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie ein größeres Marketing machen, eine andere Logistik logischerweise haben und Tourismus anlocken.
Logistik für dich zum Beispiel, wenn du jetzt hier, hast du dann einen richtigen Fach, also hast du mehrere Menschen, zu denen du hingehen musst, für deine Weine zu bestellen, oder gibt es dann diesen einen Superladen, wo du hingehst?
Nee, gibt's nicht. Also es gibt ein paar Anlaufstellen, es gibt private, was ich schon gesagt habe, wo auch Gäste was mitbringen, die halt dort waren. Manches muss ich bestellen, wie jeder andere auch im Internet. Es gibt halt eins, was auch für Privatleute sehr interessant ist. Es gibt ja Flaschen, wo du nicht weißt, soll ich das Geld wirklich ausgeben. Und es gibt verschiedene Chatrooms, wo sich Whisky-Liebhaber zusammensetzen. Einer kauft eine Flasche für 200 Euro, füllt die in 0,2 oder 0,4er Flächen ab und verkauft die weiter an die anderen. Somit refinanziert er sich relativ und die anderen können probieren und danach bestimmen, kaufe ich mir so eine Flasche oder nicht. Weil du kannst in ein Geschäft gehen und sagen, pass mal auf, das Fläschchen, okay, es kostet 250 Euro, lass mich mal probieren. Das funktioniert halt nicht. Und das machen die Leute privat untereinander und auch Gastronomen untereinander. Dass jemand, der eine kauft was und dann probieren alle davon, jeder zahlt auch dafür. Und somit hat jeder ein bisschen Zugriff auf etwas und kann selber bestimmen, ist es mir das wert oder nicht wert. Also es gibt nicht den Ultimativen, auf gar keinen Fall.
Okay. Wenn wir jetzt hier schon Whisky trinken kann, gehe ich davon aus, du machst auch selber Tastings, oder?
Ja, allerdings anders.
Was heißt anders?
Anders als die Tastings, die ich kenne, ist so, wir sitzen da, 6 Gläser mit Deckelchen sind schon eingeschenkt, vorne steht einer mit einem Bildschirm und hält dir eine 2-stündige PowerPoint-Präsentation. Mache ich nicht. Bei mir reserviere, also ich habe keine Tastings im Sinne von terminelle Tastings, sondern der Gast reserviert für ein Tasting. 6 Personen sollten es mindestens sein und die können auch bestimmen, wo sie gerne sitzen würden, weil es passiert im laufenden Betrieb. Ich lege nicht vorher fest, was sie kriegen. Das heißt, wir besprechen das vorher. Ich gehe auch an einem Tisch in 4 verschiedene Richtungen. Das heißt, wenn du jetzt kommst und sagst, ich will nur Torf, der Nächste sagt, lass bei mir bloß Torf raus. Und der Nächste sagt, ich will lieber rum. Also ich mache es in 4 verschiedene Richtungen und wir besprechen von Gang zu Gang, was wir als Nächstes machen. Willst ein bisschen rauchiger, ein bisschen runterschrauben, in die Richtung. Und der Gast hat einen Abend hier. Das heißt, das, was sie probieren, erkläre ich denen kurz. Sie können Fragen stellen, dann lasse ich die auch wieder allein, sodass sie sich untereinander unterhalten können. Also das ist keine 2 Stunden.
Was ist dein eigener Anspruch dabei?
Die Leute zu unterhalten. Die Leute sollen einen schönen Abend haben und sollen das trinken, selber rausfinden, was ihr es ist.
Das ist der Mehrwert am Schluss.
Ja, genau. Es gibt Leute. Bei Tastings ist es ganz oft so, dass 2 Leute Whisky interessiert sind und die anderen 4 überzeugen wollen, was nicht immer gelingt. Dann merken die plötzlich, dass Rum doch ihrs ist. Ich hatte auch mal einen, der hat danach ein Likör-Tasting gemacht, fand er ganz toll. Es soll einfach nur ein schöner, geselliger Abend sein. Und in Relation zu etwas, ich bestell mir was, lese das Tasting, probier's, hast du eben noch begleitend jemand dabei, der dir erklärt, was es ist und ich versuche da ein bisschen näher zu bringen. Und deswegen auch nicht festgelegt, sondern der sagt dann, okay, das war mir zu heftig, schrauben wir eins runter. So gehen wir von Gang zu Gang durch. Im Regelfall 6 Gänge, wenn die sagen, nach 4 langt, dann langt's. Wenn die sagen, pass auf, wenn wir eine halbe Stunde Pause gehen, noch eine rauchen, gehen wir noch eine rauchen. Also ein ganz ungezwungener Abend wurde einfach begleitend. Ich nenne es mal eher kein, es ist zwar ein Tasting, aber nennen wir es mehr betreutes Trinken.
Schöner Ausdruck. Jo. Dann hattest du vorhin erwähnt, dass du auch Lesungen hier im Laden hast. Mhm. Kultur ist immer gut. Was kann man sich darunter vorstellen bei dir? Lesung?
Die Lesungen sind organisiert von 2 Mädels, die Idee hatten, im Nauwieser Viertel eine Lesebühne zu machen. Keine geeignete Location gefunden haben. Irgendwann kamen sie zu mir. Auch bei mir war es am Anfang schwierig, weil ich nur kleine Räume habe. Wir kamen dann skurrilerweise oder ich auf die Idee, hinter die Theke, so am weitesten entferntesten Platz, ein unterbautes Ölfass hinzustellen, den Autor da drauf zu setzen, der dann über die Theke guckt und von 2 Räumen gesehen wird. Wie ich das vorgeschlagen habe, hat die Mädels gesagt, du kannst doch kein Autor auf ein Ölfass setzen. Er sagt, doch, ist halt ein anderer Stuhl, passt doch ein dicker Arsch drauf. Und mittlerweile ist das Lesefass, es verewigt sich auch jeder drauf, der dort liest. Ist aber auch keine, auch wieder unüblich, weil die normalen Lesungen sind ja parlamentarische Bestuhlung. Mhm. Leute hören zu. Autor liest aus seinem Buch vor, in der Hoffnung, danach kauft das jeder. Das ist hier nicht so. Hier legt der Autor sein Thema fest und liest Kurzgeschichten. Also du hast einen unterhaltsamen Abend ohne irgendeinen Kaufzwang. Und du sitzt nicht parlamentarisch, sondern du sitzt ganz normal da. Du kannst normal essen, außer während der Lesung, weil sonst wird das gestört. Und danach ist der Autor ist vorher schon da, manche unterhalten sich vorher mit ihm. Danach mit dem zusammensetzen, ist eine recht familiäre Geschichte. Wobei zu diesen Lesungen auch, sagen wir mal, Hälfte der Leute, die kommen, immer da sind. Jetzt kommen immer wieder neue dazu und ja, es ist sehr unterhaltsam, weil ich auch Leute zusammensetze, die sich noch nicht kennen. Das ist also für alle sehr, sehr schöner Abend, der relativ lang geht. Das Ganze beginnt im Regelfall gegen 19 Uhr und endet frühestens um 23 Uhr. Abend mit Programm.
Das heißt, ja, Abend mit Programm. Wie geht das mit deiner Bar weiter? Also was sind so für dich so die nächsten Pläne, die du hier hast in dem Laden?
Vielleicht werde ich irgendwann mal mit dem Bauen fertig. Vielleicht, weiß man nicht. Ja. Die, die mich kennen, sagen, ich werde nie fertig werden. Ich habe keine konkreten Pläne. Sagen wir mal, mir gefällt es, wie es ist. Ich werde von Spirituosen, momentan bin ich ein bisschen rumlastig. Es macht nebendran eine neue Gast drauf, was sehr, sehr interessant werden wird, weil da kommt ein Sternekoch rein. Wir werden miteinander ein bisschen arbeiten, sodass wir rechts, links, dass er ein bisschen Speisen von mir anbieten kann, die Leute von mir auch hier mal, dass ich mal ein Tasting drüben mache. Ich habe nicht vor, wie andere zu expandieren, weil dann verliere ich hier die Übersicht. Also ich bleibe im Laden und fertig.
Ja, du bist ja noch der klassische Barmann, den man hier antrifft abends.
Jo, richtig. Kann auch zwischendurch mal anders sein, weil ich habe ab und zu auch mal ein Tasting außer Haus oder sowas, aber im Regelfall bin ich immer da. Und ja, ich bin nicht derjenige, der sagt, ich brauche noch was und noch was, weil dann verliere ich die Übersicht. Du kannst schon auf mehreren Hochzeiten tanzen. Das da ist ein Baby und das bleibt auch so.
Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich mal bei dir für die Zeit.
Ich danke dir.
Und dass du den Raum zur Verfügung gestellt hast.
Das war auch sehr passend.
Es ist doch schön, wenn eine Aufnahme mit einem Lachen endet. Zwar fehlt noch das Tschüss, aber das hole ich jetzt nach. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich nochmal bei Ralf. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.